Gerechtigkeit und Loseblatt. Die Woche im Recht. Ein Podcast von NJW und Beck Aktuell.
Ja, herzlich willkommen bei Gerechtigkeit und Loseblatt. Wir sind in der 6. Folge. Es ist für uns der 16. Mai, für euch vielleicht schon das Pfingstwochenende. Mein Name ist Hendrik Wiedewild, ich bin Anwalt, Kolumnist. Und heute bei mir ist eine Alternative für Pia Lorenz, nämlich Maximilian Amos, Jurist und Redakteur bei Beck Aktuell. Hallo Max.
Hallo Hendrik, schön, dass ich dabei sein darf. Und Alternative ist ja schon ein gutes Stichwort für unseren Podcast heute.
War aber nicht böse gemeint. Also, in der Tat, wir haben ein bisschen AfD-lastige Themen. Die AfD ist Verdachtsfall, das sagt jetzt auch das OVG Münster. Wir sprechen drüber und fragen, was das für ein Verbotsverfahren bedeutet. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke wurde verurteilt, weil er eine SA-Losung benutzte. Und wir schauen uns diese besondere Strafnorm ein bisschen näher an. Und wir reden über einen BGH-Fall, der mit Sicherheit bald im Examen drankommt. Und wir haben gute Nachrichten.
Der Aufreger der Woche.
Am Montag, dem 13. Mai, hat das OVG in Münster die Einstufung der AfD als Verdachtsfall bestätigt. Was genau wurde dort entschieden, Max?
Ja, genau. Also es ging um die Einstufung der AfD und der Jungen Alternative, also der Jugendorganisation der AfD, als Verdachtsfall. Und außerdem ging es auch noch um den Flügel der AfD, diese bisschen informelle Organisation innerhalb der AfD, die als gesichert rechtsextremistisch bereits eingestuft worden war. Die haben sich dagegen gewehrt, zuerst mal vor dem VG Köln. Das hat die Klage schon abgewiesen. Und die Berufung dagegen durch die AfD wurde jetzt auch vom OVG zurückgewiesen.
Das war ein ziemlich aufwendiges Verfahren, noch sehr zäh. Pia und ich haben immer mal wieder darüber gesprochen, machen wir das jetzt schon, machen wir es noch nicht. Wie lief denn das?
Ja, also es sind im Endeffekt dann 7 Verhandlungstage geworden in Münster. Ursprünglich waren sogar noch mehr angesetzt, weil die AfD-Anwälte, die haben sehr viele Beweisanträge gestellt. Mutmaßlich unkt man, um das Verfahren bis wenigstens nach der Europawahl hinauszuzögern. Vielleicht, weil man sich da doch irgendwie negative Auswirkungen auf den Wahlkampf befürchtete durch dieses Verfahren oder durch ein Urteil. Im Endeffekt waren es dann rund 470 Beweisanträge der AfD, die abgelehnt worden sind. Da waren dann teilweise auch Sachen dabei, sie wollten, dass Beweisanträge vorgelesen werden, die wurden dann schriftlich zu Protokoll genommen. Der Vorsitzende Richter, Gerald Buck heißt er, hat in seiner Begründung angegeben, für die Abweisung der ganzen Anträge, die seien zum Teil unerheblich und würden keine Beweise erbringen. Teilweise wären das auch Ausforschungsanträge gegen das Bundesamt für Verfassungsschutz gewesen und damit sowieso schon mal abzulehnen. Die AfD hat das, wie zu erwarten, nicht so gut aufgenommen, hat das Ganze als Arbeitsverweigerung des Gerichts bezeichnet. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass auch die Anwälte vom Bundesamt für Verfassungsschutz im Vorfeld des Verfahrens sehr, sehr viel Beweismaterial vorgelegt haben, was natürlich auch dafür gesorgt hat, dass die Beweisaufnahme ein bisschen dauert. Es ist über 4200 Seiten an Dokumenten, 116 Stunden Videomaterial, die eben dazu dienen sollten, eine völkische Grundtendenz innerhalb der AfD zu beweisen.
Also auch einigermaßen viel Lärm seitens der AfD. Die AfD warf ja dem Bundesamt für Verfassungsschutz vor, politisch instrumentalisiert zu sein. Da werden wir später noch ein Déjà-vu haben. Was ist denn da dran?
Ja, ich meine, zunächst mal muss man natürlich sagen, das Bundesamt für Verfassungsschutz, das ist eine staatliche Behörde, unterliegt der Dienst- und Fachaufsicht des Bundesministeriums des Inneren. Es wird aber natürlich nicht nur durch dieses beaufsichtigt, sondern als Inlandsgeheimdienst wird es unter anderem durch ein parlamentarisches Kontrollgremium und auch durch die G10-Kommission kontrolliert, womit da schon ein gewisser Grad an Kontrolle durch verschiedene Instanzen auch da ist. Trotzdem ist das BFV natürlich auch nicht frei von Kritik geblieben in der Vergangenheit. Allerdings gerade eher, wenn es um Rechtsextremismus und dessen Beobachtung ging, also siehe zum Beispiel der ganze NSU-Komplex, wo das ja sehr, sehr viel Kritik gehagelt hat für die Behörde. Das OVG hat auch gesagt, es sehe keine Anzeichen für eine politische Einflussnahme bei der Einstufung der AfD. Gleichwohl ist sicherlich, muss man der Fairness halber sagen, so ein Inlandsgeheimdienst birgt immer, so notwendig er auch sein mag, um extremistische Bedrohungen abzuwenden, auch eine gewisse Gefahr von politischer Instrumentalisierung, weil er eben durch ein Ministerium letzten Endes ja beaufsichtigt wird, was ja auch parteipolitisch gefärbt ist. Weshalb ich es auch richtig finde, dass gerade bei der Einstufung politischer Parteien, die sich ja auch auf den Wahlkampf auswirken kann, das sehr kritisch beäugt wird auch.
Ja, es ist immer bei diesen Grenzfällen so, das bietet immer auch ein bisschen Angriffsfläche für so eine AfD. Was genau heißt das jetzt? Verdachtsfall gesichert rechtsextremistisch.
Ja, dann darüber werden wir nachher nochmal ein bisschen ausführlicher reden. Ganz kurz, es ist eine nachrichtendienstliche Einordnung. Also das heißt, der Nachrichtendienst, das BfV in diesem Fall, trifft diese Einordnung und gründet darauf die Befugnis zu nachrichtendienstlicher Beobachtung. Wenn also tatsächlich Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass diese betroffene Vereinigung Bestrebungen verfolgt, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung gerichtet sind. Was für ein Verdacht verfassungsfeindlicher Bestrebungen ausreicht, also für einen Verdachtsfall, führt aber auch nicht zwangsläufig zur Annahme einer erwiesen extremistischen Bestrebung, was ja jetzt die nächste Stufe sozusagen wäre.
Und was für Gründe hat das Gericht denn hier jetzt gefunden?
Das Gericht hat sich, das ist ganz interessant, Futter gezogen aus dem, was die AfD selber öffentlich immer sagt. Also es hat sich sehr viel auf öffentliche Äußerungen von AfD-Politikern gestützt und hat das unter anderem damit begründet, dass die AfD ein maßgeblicher Teil der AfD politische Zielsetzung verfolge, deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund einen abgewerteten rechtlichen Status zuzuerkennen. Das Gericht hat auch den ethnisch-kulturellen Volksbegriff herangezogen, der von Teilen der AfD verwendet würde, unter anderem auch mit der Verknüpfung gegen freie Religionsausübung. Das Gericht hat auch Anhaltspunkte gesehen, dass die AfD Bestrebungen verfolge, die mit einer Missachtung der Menschenwürde von Ausländern und Muslimen verbunden sei und außerdem demokratiefeindliche Bestrebungen innerhalb der Partei ausgemacht. Folge dessen ist, die Partei wird als Verdachtsfall beobachtet. Das heißt, der Einsatz bestimmter nachrichtendienstlicher Mittel ist jetzt erlaubt. Das eröffnet erstmal so ein relativ breites Spektrum. Und was genau das bedeutet, auch diese Einstufung und was das für ein mögliches Verbotsverfahren heißen könnte, das jetzt ja auch wieder verschiedentlich von diversen Politikerinnen und Politikern gefordert wird, darüber habe ich Markus Ogorek gesprochen. Das ist ein Staatsrechtler von der Uni Köln, der sich schwerpunktmäßig mit dem Recht der öffentlichen Sicherheit beschäftigt. Herzlich willkommen im Podcast, Markus Ogorek. Das OVG Münster hat am Montag die AfD-Einstufung als Verdachtsfall durch das Bundesamt für Verfassungsschutz bestätigt. Erstmal als kurze Rekapitulation für unsere Hörerinnen und Hörer. Was hat denn die Einstufung der AfD als Verdachtsfall überhaupt zur Folge? Also welche Eingriffsbefugnisse nachrichtendienstlicher Art gehen denn damit einher?
Der Verdachtsfall ist zu unterscheiden vom Prüffall und der Einstufung als gesichert extremistisch. Wenn wir es mit einem Prüffall zu tun haben, dann darf der Verfassungsschutz Informationen nur aus allgemein zugänglichen Quellen, also etwa Facebook oder auch, ich sag mal, irgendwelche anderen Online-Portale sammeln, um festzustellen, ob tatsächliche Anhaltspunkte für eine verfassungsfeindliche Bestrebung gegeben sind. Im Verdachtsfall ist dagegen auch zulässig der Einsatz von spezifisch nachrichtendienstlichen Instrumenten. Und zu diesen nachrichtendienstlichen Mitteln, von denen ich spreche, zählen zum Beispiel der Einsatz von V-Leuten, die Observation, aber auch, wenn weitere Voraussetzungen vorliegen, die Überwachung der Telekommunikation.
Das sind ja dann im Gegensatz zu dem Prüffall schon relativ eingriffsintensive Instrumente, die dann dem Verfassungsschutz zur Verfügung stehen. Dementsprechend dürften ja auch die Hürden dafür relativ hoch sein, weil das ist ja, gerade wenn es um eine politische Partei handelt, die auch gar nicht so ohne Aussichten im politischen Wettbewerb ist, dann ist es natürlich im Prinzip schon problematisch, dass da den Sicherheitsbehörden solche starken Eingriffsmöglichkeiten eröffnet werden. Wie sind denn die Hürden für die Einstufung als Verdachtsfall?
Eine Einstufung als Verdachtsfall kommt bereits in Betracht, wenn tatsächliche Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass das Beobachtungsobjekt, also hier die AfD, eine verfassungsfeindliche Bestrebung im Sinne des Bundesverfassungsschutzgesetzes darstellt. Das heißt, die Hürde ist eigentlich gar nicht so hoch. Erforderlich sind halt hinreichende tatsächliche Anhaltspunkte, die einen Verdacht auf eine verfassungsfeindliche Bestrebung rechtfertigen.
Das OVG hat es ja in seiner Entscheidung, dazu gibt es ja auch eine relativ umfangreiche Pressemitteilung, unter anderem damit begründet, dass die AfD deutschen Staatsangehörigen mit Migrationshintergrund nur einen rechtlich abgewerteten Status zuerkennen wolle oder auch einen ethnisch-kulturellen Volksbegriff verwende. Also das heißt, das Gericht hat sich ja sehr stark auf öffentliche Äußerungen gestützt, so wie ich das verstehe. Reicht das in Ihren Augen, ist das eine valide Grundlage, um diese Feststellung zu treffen?
Ja, dazu muss man sagen, normalerweise, ich sag mal, denkt man als Bürgerin, als Bürger, naja, wenn man es mit Nachrichtendiensten zu tun hat, wenn man es mit dem Verfassungsschutz zu tun hat, da werden doch bestimmt clandestine Ermittlungsmethoden eingesetzt. Da geht es um V-Leute insbesondere, um verborgene Observationen. Aber häufig ist das gar nicht so, weil die Menschen, ich sag mal, sehr viele Informationen über sich und ihr Leben beispielsweise im Internet preisgeben. Und bei einer politischen Partei muss man natürlich auch berücksichtigen, dass eine Partei natürlich darauf abzielt, ihr Programm umzusetzen. Das heißt, eine Partei muss denklogisch nach außen treten, auf die Bürgerin, auf den Bürger zugehen, um für sich zu werben. Deswegen ist das BfV, das Bundesamt für Verfassungsschutz, mit Blick auf die AfD im Grunde überhaupt nicht auf diese besonderen nachrichtendienstlichen Mittel angewiesen.
Dann hat es natürlich einerseits, das haben Sie ja schon gesagt, bestimmte nachrichtendienstliche Eingriffsbefugnisse jetzt neu zur Folge. Es könnte aber auch vielleicht andere Folgen haben. Was ist denn mit die AfD? Das ist ja bekannt, hat ja auch durchaus einige Richterinnen und Richter beispielsweise in ihren Reihen, andere Staatsbedienstete. Hat diese Einstufung als Verdachtsfall jetzt bereits möglicherweise dienstrechtliche Folgen für AfD-Beamte oder droht denen erstmal noch nichts dadurch?
Also wenn ich mal das Stichwort Beamte aufgreifen darf, für Beamtinnen und Beamte gelten in Deutschland andere Regeln als für in Anführungszeichen normale Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie sind, also die Beamtinnen und Beamten sind zur Verfassungstreue verpflichtet. Sie haben also die Pflicht, sich durch ihr gesamtes Verhalten, und zwar inner- und außerdienstlich, zu der freiheitlich-demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes zu bekennen und für deren Erhaltung einzustehen. Die Mitgliedschaft in einer Organisation oder einer Partei, die durch das BfV als Prüffall oder als Verdachtsfall eingestuft wurde, läuft allerdings für sich genommen noch nicht auf einen Verstoß gegen die Verfassungstreuepflicht hinaus. Das heißt, für AfD-Mitglieder im Staatsdienst gibt es jetzt erst einmal keine beamtenrechtlichen Konsequenzen. Und das ist auch richtig so, denn bei der Verdachtsfalleinstufung geht es ja nur darum, dass die Tatsachen, die das BfV ausgewertet hat, einen bestimmten Verdacht rechtfertigen. Damit ist ja noch nichts endgültig erwiesen. Es besteht halt nur der Verdacht, dass die AfD eine verfassungsfeindliche Bestrebung darstellt.
Und Sie hatten ja eben schon diesen Dreischritt genannt, also das wandert vom Prüffall über den Verdachtsfall bis zur Einstufung als gesichert rechtsextrem. Mutmaßlich hört man ja, liegt die Einschätzung beim Bundesamt für Verfassungsschutz schon mehr oder weniger in der Schublade. Also es wird erwartet, dass auch in relativ naher Zukunft die Einstufung der gesamten Partei als gesichert rechtsextrem erfolgen könnte. Wie groß ist denn der Schritt jetzt noch vom Verdachtsfall, wo das Gericht ja auch hier schon umfangreiche, gerade öffentliche Äußerungen, umfangreiches Material rekapituliert hat, zur Einstufung als gesichert rechtsextrem? Was muss da noch passieren?
Dazu lässt sich sagen, dass nach einer angemessenen Prüfphase der Verdachtsfall entweder eingestellt wird oder dass eine Hochstufung erfolgt wegen erwiesener verfassungsfeindlicher Bestrebungen. Also, und Sie haben es ja gerade schon angedeutet, es ist wohl davon auszugehen, dass der Verfassungsschutz bereits an einem entsprechenden Gutachten gearbeitet hat, dass ein entsprechender Entwurf vorhanden ist. Ich gehe vor diesem Hintergrund davon aus, dass, wenn die Urteilsgründe vorliegen, der Verfassungsschutz diesen Entwurf im Lichte der Entscheidung des OVG Münster prüfen wird, gegebenenfalls ergänzen wird und konkretisieren wird. Ob dann die Einstufung als gesichert extremistisch der AfD in der Gunst der Wähler einen Schaden zufügt, ist meines Erachtens allerdings alles andere als sicher. Es gibt, wie wir wissen, mittlerweile Milieus, in denen die Beobachtung durch den Verfassungsschutz geradezu als ein Adelsprädikat angesehen wird.
Und jetzt können wir vielleicht noch kurz auf den Elefanten, der im Raum steht, kommen, und zwar die möglichen Konsequenzen für ein AfD-Verbotsverfahren. Das ist ja jetzt nach dieser Entscheidung des OVG Münster, die ja auch durch das Bundesamt selber und durch Politiker durchaus begrüßt wurde, wurde jetzt verschiedentlich schon wieder ein Verbotsverfahren gefordert. Teilweise wollte man sogar einen entsprechenden Antrag noch bis zur parlamentarischen Sommerpause formulieren. Jetzt liegt natürlich die Frage auf der Hand, also was für Rückschlüsse kann man jetzt für ein mögliches Verbotsverfahren ziehen? Sind die Kriterien ähnlich oder unterscheidet sich das nochmal sehr stark?
Also da gibt es schon gravierende Unterschiede. In dem Verfahren zur Verdachtsfalleinstufung geht es um die Frage, ob tatsächliche Anhaltspunkte dafür gegeben sind, dass es sich bei der AfD um eine rechtsextremistische Bestrebung handelt. Es wird also geprüft, ob Tatsachen den vom Verfassungsschutz formulierten Verdacht erhärten. In einem Parteiverbotsverfahren sind die Maßstäbe viel strenger. Also hier reicht es nicht aus, dass ein bestimmter Verdacht gerechtfertigt ist oder dass die Tatsachen den Verdacht als solchen sozusagen tragen, sondern hier müsste zur Überzeugung des Bundesverfassungsgerichts bewiesen werden, dass die AfD darauf ausgeht, das ist die Formulierung in Artikel 21 Grundgesetz, die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu beseitigen oder zu beeinträchtigen. Außerdem gibt es eine strenge formale Hürde, denn im Senat ist eine Zweidrittelmehrheit für ein Verbot nötig. Das bedeutet, dass 6 Richterinnen und Richter für ein Verbot stimmen müssen.
Aber es wäre natürlich wahrscheinlich schon so, stelle ich mir zumindest vor, dass wenn es jetzt darum geht, ob die AfD eine verfassungsfeindliche Partei ist, man sich wahrscheinlich im Kern ähnliches Material anschauen würde dann in Karlsruhe, oder? Also das heißt, es würde ja dann doch wieder auf diese Erkenntnisse über öffentliche Äußerungen, vielleicht bis dahin auch weitere nachrichtendienstliche Erkenntnisse rekurriert werden, stimmt das?
Das ist ein sehr guter Hinweis. Also die Verfahren weisen insoweit in der Tat einen Zusammenhang auf, als natürlich die Materialsammlung des BfV, die jetzt, entlang des Weges, ja, also vom Prüffall zum Verdachtsfall und dann vielleicht bald zur gesichert extremistischen Bestrebung, dass diese Materialsammlung, die entlang des Weges entstanden ist, in einem solchen Verfahren als Beweismaterial eingebracht werden könnte. Also in gewisser Weise baut dann das Parteiverbotsverfahren, was in tatsächlicher Hinsicht, was die Erkenntnisquellen anbelangt, auf diese Einstufungen auf. Allerdings ist die Einstufung als solche, über die wir bislang sprechen, nicht mehr als eine Meinungsäußerung einer Behörde.
Sie haben jetzt natürlich keinen Einblick unbedingt in Gedankenspiele innerhalb der Bundesregierung beispielsweise, aber vielleicht so als kurze Prognose zum Abschluss des Interviews, können Sie sich vorstellen, dass diese Entscheidung vom OVG Münster jetzt nochmal einem solchen Verbotsverfahren einen entsprechenden Antrag Vorschub leisten könnte?
Ich gehe nicht davon aus. Zunächst einmal werden wir vermutlich bald sehen, dass der Verfassungsschutz die AfD als gesichert extremistisch einstuft. Auch dagegen wird sich die Partei natürlich zur Wehr setzen. Das heißt, wir starten dann, was diese neue Einstufung anbelangt, wieder beim Verwaltungsgericht Köln. Solange diese Einstufung als gesichert extremistisch, die ja noch gar nicht vorliegt, nicht letztinstanzlich bestätigt worden ist durch die Fachgerichte, wird die Politik, glaube ich, kein Parteiverbotsverfahren einleiten. Es wird ja auch im politischen Raum regelmäßig darauf hingewiesen, man solle jetzt nicht auf das Parteiverbotsverfahren setzen. Das sei ohnehin keine kurzfristige Lösung, insbesondere mit Blick auf die 3 Landtagswahlen in Ostdeutschland, die dieses Jahr anstehen, sondern, so ist immer die Formulierung, man müsse die AfD politisch stellen. Aber vielleicht hilft ja die Einstufung als Verdachtsfall, und dann die möglicherweise später erfolgende Einstufung als gesichert extremistisch, dabei die Partei inhaltlich zu stellen.
Herr Ogurek, ich danke Ihnen vielmals für Ihre Zeit und dass Sie hier heute im Podcast bei uns waren.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Die AfD will also vor das Bundesverwaltungsgericht jetzt noch ziehen. Die Revision gegen das Urteil ist zwar nicht zugelassen worden vom OVG, aber statthaft ist in dem Fall jetzt die Nichtzulassungsbeschwerde, sodass das Ganze eben noch eine Instanz nach oben gehen kann.
Und auch da werden wir gleich ein Déjà-vu haben.
Wie meinen?
Ja, Henrik, wir werden die AfD jetzt auch noch nicht so ganz los, sondern wir wenden uns jetzt einem AfD-Politiker im Speziellen zu, mit dem auch oben schon genannten Flügel ja besonders identifiziert wird. und der auch Spitzenkandidat der Partei bei der Landtagswahl in Thüringen in diesem September ist. Das ist Björn Höcke. Der steht ja derzeit vor Gericht und wurde am Dienstag dieser Woche auch strafrechtlich verurteilt. Henrik, erzähl doch mal, worum ging es da genau?
Ja, Höcke hat immer wieder mal mit der Justiz zu tun, auch künftig. Und da werden wir ähnliche Dynamiken erleben wie jetzt bei der Frage des Verdachtsfalls. Das Landgericht Halle hat Herrn Höcke verurteilt, 13.000 Euro Geldstrafe zu zahlen. Und der Vorwurf lautete, er hat im Jahr 2021 auf einer Wahlkampfveranstaltung bewusst die Losung der SA verwendet, alles für Deutschland. Und das ist strafbar nach § 86a StGB. Die Norm verbietet, öffentlich Propagandamittel zu verwenden, wozu auch Parolen gelten. Das ist dort ausdrücklich genannt. Und alles für Deutschland war nun mal die Parole der SA. Inzwischen hat übrigens, wir zeichnen ja auf, am 16. Mai am Nachmittag und um diese Zeit rum kam auch die Meldung rein, dass Höcke Revision eingelegt hat. Glaube ich, für niemanden überraschend, werden wir gleich auch nochmal ein bisschen drüber sprechen, wie das eigentlich so war im Verfahren.
Ja, Höcke war ja naturgemäß beim Prozess natürlich auch anwesend. Wie hat er sich denn verhalten?
Ja, er war wohl angefasst. Er soll also gesagt haben, habe ich keine Menschenwürde. Da merkt man also so eine gewisse Weinerlichkeit. Wer ihn beobachtet und auch seine Fernsehauftritte gesehen hat, weiß, das ist so ein Zug, der gelegentlich rauskommt. Und er hatte im Wesentlichen so zwei Talking Points. Das eine war natürlich, er sagte, kein Vorsatz. Das hat er ja auch mal in diesem TV-Duell gesagt mit Mario Vogt. Das hat er ja nicht gewusst und so als Geschichtslehrer. Na gut. Und dann hat er noch so ein bisschen gesagt, man darf ja nichts mehr sagen in Deutschland, ne? So sinngemäß. Die Nazis hätten ja auch guten Tag gesagt, was soll denn das alles? Und damit spielt er natürlich...
Das wird man ja wohl noch sagen
das dürfen. Das wird man noch sagen dürfen. Und das spielt er natürlich wirklich auch sehr geschickt, finde ich, auf einer Seite. Nämlich, dass in der Bevölkerung viele Leute eben gar nicht wissen, dass alles für Deutschland so eine SA-Parole war und dass das auch strafbar ist, wenn man die denn öffentlich benutzt. Naja, und dann war noch natürlich ein weiteres juristisches Argument da. Ulrich Vosgerau, einer seiner Anwälte, der auch eine gewisse Bekanntheit jetzt zusätzlich noch erlangt hat, der hat argumentiert, 86a sei verfassungswidrig und man werde damit bis nach Karlsruhe und Straßburg gehen, also sprich vor das Bundesverfassungsgericht und den EGMR. Die Richter haben das ist immer so, wenn man Richtern droht, nicht so gut aufgenommen. Die haben gesagt, also wir müssen alles hören, aber nicht alles glauben, haben also diesen fehlenden Vorsatz beiseite gewischt und haben auch noch dazu gesagt, dass sie nicht sonderlich auf Drohungen stehen. Also insoweit nicht gut gelaufen für ihn.
Wir müssen alles hören, aber nicht alles glauben, ist auf jeden Fall ein schönes Zitat. Das war ja jetzt noch nicht alles für Herrn Höcke, es steht ja noch mehr an für ihn. Ist der Weg jetzt vorgezeichnet?
Ja, also es gibt noch weitere Verfahren, darunter auch ein weiteres in Halle, wo es auch wieder um dieselbe Losung ging. Spannend ist insbesondere, dass er macht ja so ein bisschen diesen, ich sag mal, rechtsextremen Pumuckel, ne? Also versucht immer so irgendwie kleine Tricks, damit er dann irgendwie doch durchkommt. In diesem Duell war das so, dass er immer sagte, alles für und das darf ich jetzt nicht sagen. Ist das nicht ein Skandal? Und dasselbe macht er halt auch auf der Bühne. Dann sagt er alles für und lässt dann das Publikum Deutschland rufen. Und da schließt sich natürlich die Frage an, was passiert jetzt eigentlich? Also was passiert mit Höcke und was passiert mit den Leuten, die bei so einem Blödsinn mitmachen? Und da habe ich mit dem Hate Speech Staatsanwalt in Bayern gesprochen, David Beck, ganz guter Nachname. Er bestätigte im Gespräch, dass die Rechtslage bei Alles für Deutschland klar sei. Also da war er ganz hart und sagte, da gibt es gar keine Zweifel. Und das gelte auch, wenn die Parole nicht in jeder Broschüre des Verfassungsschutzes aufgelistet sei. Ich hatte ihm nämlich gesagt, also beim hessischen Verfassungsschutz gibt es eine Broschüre, da steht es nicht drin, in anderen steht es drin. Wie ist es denn nun? Aber er sagte, ja, das ist also ganz klar. Aber zur Arbeitsteilung hatte er auch eine ganz interessante Auffassung. Und ja, die könnte tatsächlich Folgen haben, falls sowas dann mal in seinem Zuständigkeitsbereich landet.
Das ist tatsächlich eine interessante Fallkonstellation, die Kombination aus beidem. Also war ja alles für sich genommen und Deutschland für sich genommen nicht strafbar wäre. Aber die Kombination aus beidem ergibt dann natürlich diese Parole. Und das ist auch allen klar. Das in dem Fall müsste man wahrscheinlich durchaus drüber reden, ob man dann im Einzelnen den Nachweis führen kann, wer da mitgegrölt hat und wer nicht. Das wird wahrscheinlich dann ein Nachweisproblem werden. Aber einen Anfangsverdacht wird man bejahen müssen.
Ja, also das könnte dann tatsächlich ein paar Folgen haben. Und ich habe mich dann noch gefragt, was eigentlich passiert, falls Höcke und Co. nun in den Trotzmodus umschalten. Man hat das bei diesen Fällen ja immer wieder, dass die entsprechenden Leute, die sowas benutzen wollen, dann irgendwelche Auswege suchen. bei den rechtsextremen Kreisen kokettiert man ja mit so verfassungsfeindlicher Symbolik, irgendwelchen Nummernschildern und Zahlencodes und sowas. Was wäre denn nun also, wenn Höcke und Co. nun alles für Schland sagen oder alles für uns oder ähnliches? Ja, also da sind ja diverse Konstellationen denkbar. Auch das habe ich Herrn Beck gefragt. Er hat natürlich jetzt nicht zu allem irgendwie sagen können, ja oder nein. Man will ja auch jetzt keine Hilfestellung leisten, aber er hatte trotzdem eine ganz interessante Auffassung.
Solche Sachen gab es schon immer. Also das stimmt schon. Es gab immer schon Ausweichvarianten, um dann doch irgendwelche Parolen zu verwenden. Also zum Beispiel um den, wenn man sich jetzt überlegt, dass das zum Beispiel Blut und Ehre, das eine durchaus strafbare Parole war oder ist, dass dafür dann die englische Version verwendet wird. Ja, das gibt's immer wieder. Und das ist dann je nach Einzelfall, wenn es zum Verwechseln ähnlich ist, das sieht ja auch der Paragraph 86a so vor. Dann wäre es wieder strafbar, und wenn aber das nicht so im Verwechseln ähnlich ist, dann ist es nicht so strafbar. Aber dann ist ja auch die Zielrichtung von Paragraph 86a, also die Tabuisierung dieser verbotenen Parolen, ja dann auch gar nicht so naheliegend. Also das ist, wenn andere Parolen verwendet werden, dann geht es natürlich nicht in die Richtung dieser Wiederbelebung.
Ja, Henrik, jetzt hast du ja eben schon mal angesprochen, der Anwalt von Höcke, Ulrich Vosgerau, hat ja die Verfassungsgemäßheit von Paragraph 86a StGB in Zweifel gezogen. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen in die Strafrechtsphilosophie einsteige, Stichwort Rechtsgutstheorie, Strafrecht muss immer irgendwie an Rechtsgutsschutz geknüpft sein. Welches Rechtsgut schützt denn der 86a überhaupt?
Ja, Rechtsgutstheorie finde ich auch immer, ist ein schönes Gewissen, wenn man sich überlegt, immer neue Straftatbestände einzuführen. Hilft das jetzt ist das überhaupt noch mit einem Rechtsgut erklärbar? David Beck spricht in seiner Erklärung ja zum Schluss diese Tabuisierungsfunktion von 86a StGB an, und darum geht es letztendlich. Man möchte den öffentlichen Frieden bewahren, man möchte, dass nicht der Eindruck entsteht, man könne hier verfassungswidrige und verbotene Organisationen bejubeln in aller Öffentlichkeit, um ja auch ein bisschen den Eindruck entgegenzuwirken, dass hier der Faschismus vor der Tür steht. Und an diesem Grundgedanken hat sich die Rechtsprechung schon früher entlang gehangelt. Da gab es ganz interessante Grenzfälle. Einen hat Herr Beck genannt. Blood and Honor hat der BGH 2009 gebilligt. Eben genau mit dieser Ratio, dass man sagt, naja, dann könnt ihr das verwenden. Aber das ist ja auch nichts, was man jetzt irgendwie mit dem eigentlichen Slogan assoziiert und den Organisationen, die dahinter stehen. Und noch früher, da gab es so bizarre Fälle von durchgestrichenen Hakenkreuzen. Da haben also irgendwelche Aktivisten auf ihren Ärmeln so ein durchgestrichenes Hakenkreuz gehabt. Es gibt ja auch diese ganzen Fäuste, die dann ein Hakenkreuz zertrümmern und
ja,
so. Und
ja, kenne ich, glaube ich.
Kennt man, hat es zu gewissen Zeiten auch in den 90ern, glaube ich, ganz viel gegeben. Ich kann mich auch in der Schule daran erinnern, dass das überall hing und ich am Anfang auch irritiert war, weil ich dachte so, da hängt jetzt ein Hakenkreuz ja irgendwo an der Wand.
Darf man das überhaupt?
Genau, darf man das? Da war ich irgendwie so ein bisschen, 90ern war der Jurist dann schon irgendwie wach und sagte, darf man das? Ja, der BGH hat gesagt, ja, darf man, solange die Zielrichtung klar ist. Das ist ja auch durchaus sinnvoll. Ja. Aber das Landgericht hatte eben noch befürchtet in der Vorinstanz von diesem 2007er Fall, dass die Rechtsextremen das dann wiederum als Schlupfloch verwenden, dass sie also dann sagen, ja prima, ich nehme jetzt so ein Hakenkreuz, das durchgestrichen ist, und verwende das. Ich kann mich auch dunkel erinnern, dass irgendwie dann das Argument ganz wirr war. Man könnte ja auch irgendwie glauben, dass die Ausländer nicht wüssten, was jetzt das Durchstreichen bedeutet und sowas. Also ganz bizarre Diskussion. Aber ich denke, durch diese groben Sachen sind wir jetzt allmählich durch. Und diese Norm, das muss man vielleicht nochmal dazu sagen, gilt nicht nur für rechtsextremes Gedanken, sondern auch für linksextreme und islamistischen Terror. Und da sehen wir, wie wir jetzt gerade in einem anderen Fall diese Auswägungsprozesse nochmal machen. Nämlich bei den pro-palästinensischen Demonstrationen, wo dann häufig der Slogan From the River to the Sea skandiert wird, der nun so ausgelegt werden kann, dass er die Vernichtung Israels einbezieht, aber vor allen Dingen auch von der Hamas benutzt wird. Und da gibt es bislang widersprüchliche Rechtsprechung. Es gibt also Urteile, die sagen, das ist verboten. Es gibt Urteile, die sagen, es ist nicht verboten. Das hat natürlich ganz große Auswirkungen darauf, wie man jetzt bei so Versammlungen vorgehen kann und gegen Versammlungen vorgehen kann. Ja, und der Beck, der ist da ganz Staatsanwalt, würde ich sagen.
Ja, also die Hamas selber ist eine terroristische Organisation. Das ist in der Liste, auf die auch der Paragraph 86 dann hinweist, die wird europaweit ja auch festgelegt, das ist da eindeutig. Also ich persönlich halte auch die Ausführung in der Verbotsverfügung vom Bundesministerium des Innern für sehr überzeugend, dass dort wird ausgeführt, dass dieser Satz ein Kennzeichen der Hamas ist, das die sich zu eigen gemacht haben. Das mag nicht der Ursprung sein und mag nicht daher kommen, aber das ist zu einem Erkennungszeichen der Hamas geworden. Und wenn es zu einem Erkennungszeichen der Hamas geworden ist, unterfällt es nach meiner Ansicht dem Paragraph 86a.
Kommt das im Examen?
Heute wird es ein bisschen blutig und das ist diesmal sogar juristisch entscheidend. Wir bekommen einen, ja, baldigen Klassiker, würde ich sagen. Abgrenzung Verletzungs- zu Tötungsvorsatz. Der Bundesgerichtshof hat mal wieder dazu entschieden. Max, worum ging's?
Ja, es ging im Kern um eine Streiterei zwischen mehreren Beteiligten, vermutlich Männern, aber das war mir jetzt aus dem Urteil nicht so ganz klar, in einem Park, die dann ein bisschen eskaliert ist. Und zwar gab es einen nächtlichen Streit, zunächst mal zwischen zwei Bekannten, die waren auch vorher schon wahrscheinlich nicht so, also miteinander bekannt, aber wahrscheinlich nicht befreundet, vermute ich mal, haben sich dann da in die Haare bekommen. Einer von beiden ist dann anschließend gegangen, kam dann kurz darauf zurück mit zwei Begleitern, um sich an seinem Bekannten dann zu rächen, wegen was auch immer er vorher zu ihm gesagt hat. Die waren jeweils mit einem Messer bewaffnet, diese drei, die dann wieder kamen, und haben dann angefangen, auf den anderen einzustechen. Und jetzt der eine Streithahn hat dem Bekannten dann mit einer mindestens 20 Zentimeter langen Klinge ins Bein gestochen. Das ist auch das, worum es hier jetzt in diesem Fall schwerpunktmäßig geht, zumindest vor dem BGH. Mhm. Seine Begleiter haben auch auf den Oberkörper des Opfers eingestochen, dass sich dann auch deswegen auch in Lebensgefahr, in akuter Lebensgefahr sogar befand, aber im Endeffekt dann nicht gestorben ist.
Also da schwant mir ja schon, was jetzt kommen könnte. Wir haben mehrere Beteiligte, wir haben Stiche ins Bein mit so einer Riesenklinge. 20 Zentimeter ist jetzt ja nicht gerade wenig. Mhm. Wie kann hier jetzt der Tötungsvorsatz in Frage stehen?
Ja, also vor dem BGH, das ist jetzt nochmal wichtig zu sagen, ging es auch nur um die Strafbarkeit desjenigen, der ins Bein gestochen hat. Also das betraf jetzt diese Revision, die hier zu entscheiden war. Das LG hatte diesen Mann wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Einmal also die Tatbestände gemeinschaftlich begangen mittels eines gefährlichen Werkzeugs und einer lebensgefährdenden Behandlung und hat auch eine mittäterschaftliche Tatbegehung diesbezüglich angenommen aufgrund eines gemeinsamen Tatentschlusses der drei Angreifer. Tötungsvorsatz für einen versuchten Totschlag hat das Gericht aber verneint. Angesichts diverser Umstände hat die Strafkammer gesagt, die Spontanität der Tat oder auch der Tatsache, dass das Messer eben nur im Bein landete, habe der Angeklagte, Zitat, die Gefahr der Tötung nicht erkannt oder jedenfalls darauf vertraut, ein solcher Erfolg werde nicht eintreten.
Das kann sich mir vielleicht noch irgendwie erschließen, wenn man sagt, ein Stich ins Bein ist jetzt nicht so gefährlich wie, sagen wir mal, linke Brusthälfte. Mhm. Aber es kann ja nur noch schief gehen. Im Bein sind ja nun auch dicke Arterien, die platzen können. Das ist ja nicht harmlos.
Ja, genau, das ist absolut nicht harmlos. Und das hat auch hier den BGH dann letzten Endes in seiner Entscheidung umgetrieben. Der, also die ist vielleicht, das kommt noch kurz dazu, die Revision war vom Opfer selbst, das als Nebenkläger in dem Prozess aufgetreten ist. Und der Senat am BGH war aus mehreren Gründen mit der vorinstanzlichen Entscheidung nicht einverstanden, mit der Ablehnung des Tötungsvorsatzes vor allem. Aus drei Gründen im Kern. Einmal haben sie daran gezweifelt, dass das wirklich so eine Spontantat war. Naja, gut, da kann man natürlich schon sagen, da ist auch ein bisschen was dran an diesen Zweifeln, denke ich. Wenn drei Leute, also der eine geht, sie kommen anschließend wieder, haben alle Messer dabei und stürzten sich auf das Opfer, das sie erst auch nicht gesehen hatte und dann irgendwie schnell aufgesprungen ist, als sie aufs Zug kam. Also für das Opfer war es sehr spontan. Für die drei kann man sicherlich drüber streiten. Dann ging es um die Zurechnung der lebensbedrohlichen Stiche durch die Mittäter in die Oberkörperregion, also wo man ja noch eher sagen kann oder vielleicht einfacher sagen kann, das ist ein Tötungsvorsatz, also ein billigendes in Kauf nehmen, wenn ich jemanden mit Messer in den Oberkörper, vielleicht sogar in die Brust steche. Also da ging es ja darum, weil die ja als bezüglich der anderen Taten als Mittäter angesehen wurden, ob man hier nicht auch hätte sagen können, das ist ein mittäterschaftlicher Versuch. Und dann drittens ging es auch eben darum, ob dieser Stich ins Bein nicht auch schon als lebensgefährlich einzuordnen ist. Und der BGH hat dazu jetzt erst nochmal so ein bisschen die Voraussetzungen, also das ist jetzt wirklich Jura, erstes Semester, Strafrecht AT, die Voraussetzungen referiert, also bedingt vorsätzliches Handeln, das ist ja was der einfache Vorsatz ja voraussetzt. Dafür braucht man einmal, dass der Täter den Eintritt des tatbestandlichen Erfolgs als möglich und nicht ganz fernliegend erkennt, also das Wissenselement, das Kognitive. Und andererseits muss der Täter den Taterfolg ja auch billigen, wie es so schön heißt. Also er muss es in Kauf nehmen, beziehungsweise er muss sich zumindest damit abfinden, dass es passieren könnte. Mhm. Ja, das sind erstmal so die Basics, die der BGH nochmal klargestellt hat für alle. Und hat dann außerdem erklärt, dass auch objektiv sehr gefährliche Handlungen den möglichen Tötungsvorsatz vermuten lassen können. Sie haben nämlich kritisiert, die Strafkammer habe außer Acht gelassen, dass dieser Messerstich zu einer akuten Lebensgefahr für den Nebenkläger führte. Zudem hat sie die für glaubhaft erachteten Angaben des Nebenklägers, an seinem Oberschenkel sei, Zitat, das Messer auf der einen Seite hinein und auf der anderen Seite wieder herausgekommen. Also man kann sich ein bisschen vorstellen, wie das ausgesehen haben muss. Mhm. Und eines Zeugen, das aus dem Oberschenkel des Nebenklägers, Zitat, das Blut herausgespritzt habe. Also vielleicht hätte man hier nochmal ein kleines Trigger-Warning vorsetzen müssen. Also es ist wirklich sehr, sehr blutiger Fall. Das habe man nicht hinreichend berücksichtigt, hat der BGH gesagt. Die Strafkammer habe außerdem aus dem Blick verloren, dass sie sich bei dem Stich in den Oberschenkel für sich genommen um eine äußerst gefährliche Gewalthandlung gehandelt haben könnte. So, jetzt wird das Ganze zurückverwiesen. Die Strafkammer muss nochmal neu entscheiden, weil der BGH sagt, womöglich war da vielleicht aber auch noch ein strafbefreiender Rücktritt, weshalb dann doch eben keine versuchte Tötung vorliegen könnte. Aber da müsste nochmal ein neuer Beweis für erhoben werden. Ergo, das Ganze geht jetzt erstmal wieder zurück ans Landgericht.
Ja, also das sind auf jeden Fall eine Menge Stellschrauben, an denen man sich in so einer Klausur austoben kann. Da werden Erinnerungen wach. Ist das denn jetzt eine überraschende Entscheidung?
Ja, also ich habe die gelesen und mein erster Gedanke war Hemmschwellentheorie. Das ist ja so ein Schlagwort im Strafrecht, wenn es um die Abgrenzung von einem Tötungsvorsatz zu also Fahrlässigkeit oder eben auch zu einem Verletzungsvorsatz, einem bloßen Verletzungsvorsatz geht. Und zwar dahinter steckt ja so ein bisschen der Gedanke, wenn wir jemanden unterstellen wollen, dass er jemanden wirklich umbringen wollte, dann müssen wir auch berücksichtigen, dass in der Regel die Hemmschwelle dafür sehr hoch ist. Ergo, wir müssen da schon sehr genau drauf schauen, ob wir denen das wirklich unterstellen können. Also dass aus der objektiven Gefährlichkeit einer Handlung nicht einfach so auf den Tötungsvorsatz geschlossen werden kann. Die Schwierigkeit, das ist ja das Problem an der Sache, steckt ja immer darin, dass ich als Strafgericht, wenn der Angeklagte sich jetzt nicht einlässt, was ja sein Recht ist, immer aus objektiven Umständen darauf schließen muss, was er denn gedacht hat, wenn ich ihm Vorsatz nachweisen möchte, denn ich kann ja nicht in seinen Kopf schauen. Und deswegen hat auch der BGH das auch mal zurechtgerückt, und zwar schon vor einigen Jahren mit dieser Hemmschwellentheorie. Es war 2012 eine Entscheidung des BGH. Ich kann noch mal kurz den Fall dazu erzählen, damit man das ein bisschen besser vor Augen hat. Also in der Disco kam es zu, Zitat, körperlichen Auseinandersetzungen zwischen zwei Männern, und unmittelbar nachdem der Türsteher den letzten Streit geschlichtet hatte und die Gruppen getrennt hatte, die sich da dann irgendwann in die Haare kriegten, ist der eine dem anderen hinterhergelaufen und hat ihm von hinten ein 22 Zentimeter langes Messer unter Verwendung wilder Flüche in den Rücken gestochen, wobei er die achte Rippe durchtrennte und jetzt wird's wieder blutig, ne? Und mit der Messerspitze sogar in die Lunge eindrang. Das Opfer befand sich in akuter Lebensgefahr, konnte aber durch eine Not-OP gerettet werden. Das Landgericht hat ihn dann letzten Endes auch nur wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt und im Übrigen unter Hinweis eben auf diese Hemmschwellentheorie den Tötungsvorsatz verneint, weil man der Meinung war, Zitat, der Tötungsvorsatz sei, Zitat, im Zweifel zugunsten des Angeklagten als nicht mit letzter Sicherheit erwiesen anzusehen. Also man hätte es nicht mit letzter Gewissheit sagen können, dass er ihn wirklich töten wollte. So, und da hat der BGH das dann in seiner Entscheidung dazu so ein bisschen gerade gerückt und hat gesagt, nee Leute, also so ist das jetzt nicht zu verstehen. Hemmschwellentheorie heißt nicht, dass wir hier so eine kaum überwindbare Schwelle haben, dass man kaum jemanden noch einen Tötungsvorsatz unterstellen kann, sondern es ist einfach der bloße Hinweis an den Richter, die Strafkammer, angesichts einer für Tötungsdelikte höheren Hemmschwelle besonders sorgfältig einfach alle Tatumstände zu berücksichtigen. Aber das ist eigentlich letzten Endes auch nur ein Hinweis auf die normale richterliche Beweiswürdigung, die ja sowieso immer vorzunehmen ist.
Ich stelle mir gerade zumindest so ein strafrechtliches, strafprozessuales Cookie-Banner vor. wenn das kommt, dann muss man nur was machen, dann macht man das und dann ist es aber auch gut.
Ja, genau. Also es ist letzten Endes das, was ich als gewissenhaftes Gericht ja eigentlich sowieso immer tue, ne? Also ich gucke mir immer alle Tatumstände an und schaue, ob das, man sagt ja so schön, jedem vernünftigen Zweifel Schweigen gebietet oder so, erwiesen ist.
Wie hast du Pistole geschossen? Ich bin sehr beeindruckt. Aber ja, das heißt, man schreibt das also rein. Das ist also so ein bisschen auch was das Gericht dann, was das Urteil dann revisionsfest macht, wenn man sagt, wir haben uns damit Gedanken gemacht, es ist so und so, und ne, dann hat man das aber auch erledigt.
Ja, genau. Das ist ja immer so ein bisschen der Blickwinkel, aus dem man das als Gericht ja aussieht. Man will natürlich jetzt, wie du sagst, das Urteil revisionsfest machen. Und da darf man aber auch eben die Anforderungen nicht zu hoch schrauben, sodass quasi fast jedes Urteil da wieder aufgehoben werden müsste. Mhm. Bekannter Strafrechtler Klaus Roxin wird wahrscheinlich auch vielen Begriff sein, hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Zitat, wer also einen anderen aus kurzer Entfernung in den Kopf schießt oder ihm ein Messer durch die Brust stößt, wird mit dem Einwand, er habe auf einen glücklichen Ausgang vertraut, nicht gehört.
Wow, also Juristen alles wissen, das ist schwer beeindruckend.
ja, ich bin auch wieder in Ehrfurcht erstarrt. Also hier kann man jetzt noch dazu sagen, wenn wir jetzt nochmal zu unserem Fall in den Park da zurückkommen, wo das Opfer niedergestochen wurde, dass der Senat hat dann auch gesagt, dass die objektive Gefährlichkeit hier auch nur als starkes Indiz berücksichtigt werden soll. Also der hat hier auch eben gerade nicht gesagt, weil es objektiv gefährlich war, hat es auf jeden Fall, war es auf jeden Fall Tötungsvorsatz. Ne? Das wäre dann tatsächlich ein bisschen zu wenig, sondern er hat nur gesagt, das hättet ihr eben als stärker würdigen müssen und das habt ihr nicht getan.
So, also in a nutshell, wenn man jetzt so sagen würde, die Amos-Methode, was muss man jetzt mitnehmen ins Examen?
Also die Amos-Methode ist, natürlich ist es immer wie in jeder Klausur, die man schreibt, man kann alles diskutieren und vor allem man sollte es diskutieren. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Also diese Hemmschwellentheorie zu kennen, zu wissen, was heißt das und dass ich eben nicht, wenn ich jetzt irgendwie einen Fall bekomme, der jetzt nicht völlig eindeutig ist mit Roxin, ne, der jemand schießt einem anderen vielleicht noch unter Androhung vorher aus einer Meter Entfernung in den Kopf geradeaus, dann würde ich immer diesen Tötungsvorsatz mal intensiver diskutieren. Es geht ja immer so ein bisschen in Klausuren, wissen wir alle noch, um Schwerpunktsetzungen. Also wo mache ich mir argumentativ Mühe? Ne? Und das ist dann sicherlich was, wo man ein bisschen tiefer einsteigen sollte.
Probleme schaffen, nicht wegschaffen. Ja, wir sind jetzt wirklich tief im Examensgepauke gelandet. Pia wird sehr glücklich sein. Die freut sich mal auf diese Kategorie. Wir kommen trotzdem zur nächsten.
Die gute Nachricht.
Wir kommen zu Oberflächlichkeiten. Ich kann es nicht anders sagen. Die Justiz kümmert sich nämlich um die Außenwirkung. Da haben wir zwei Meldungen. Die Präsidentinnen und Präsidenten der Oberlandesgerichte und des Bundesgerichtshofs haben sich auf ihrer Jahrestagung gerade darauf geeinigt, mehr auf soziale Medien zu gehen. Nur ein Drittel der 24 OLGs sei auf Instagram, sagte die Präsidentin des OLG Celle, Stefanie Otte. Und das sei aber alles nicht so einfach dort und wolle jetzt ja auch nicht irgendwelche Urteile tanzen und so. Und die Bundesgerichtshofspräsidentin Bettina Limpberg, die hat das, finde ich, auf den Punkt gebracht. Sie sagte, wir dürfen nicht peinlich sein. Und da hat sie natürlich irgendwo recht.
Ja, also ich stelle mir auch vor, so man will sich ja eigentlich fast gar nicht vorstellen. Also Entscheidungen in einem Reel darzustellen, ist wahrscheinlich auch nicht so einfach, ne?
Genau, nicht einfach, vor allen Dingen vielleicht für die Justiz nicht einfach, aber es gibt natürlich die diversen Lawfluencer, die ich auch offen gesagt nicht alle kenne, aber es gibt welche. Ich habe vorhin mir mal ein paar angeschaut und die demonstrieren, das geht schon. Man muss das visuell halt auch irgendwie gut dann darstellen. Aber wenn man jetzt auf den Instagram-Account des OLG Celle schaut, denn ich dachte mir, Gott, wenn die Präsidentin sich dort hervortut, dann schaut man doch mal nach, was da eigentlich läuft. Mhm. Dann geht es wohl eher darum, die Berufsbilder der Justiz ein bisschen attraktiver zu machen. Da ist dann also ein Beamtenanwärter auf Justizfachwirt und der hält seinen Hund in die Kamera und hat so einen Hut auf wie so ein Zauberer, okay, weil er ja Zauberlehrling ist. Also,
aha, ja, okay.
Mhm. Naja, gut, ja. Wir tiefen das nicht weiter. Es ist ja auch wichtig, demografischer Wandel und so weiter. Und das bringt mich direkt zur zweiten Nachricht im Hinblick auf Oberflächlichkeiten. Die Rechtspfleger wollen nämlich Robe tragen und die Landesregierung in Nordrhein-Westfalen will ihnen das wohl ermöglichen. Das sagte jedenfalls der dortige Justizminister Benjamin Limbach. Und er sagte, begründete das wie folgt: Das Tragen einer Amtstracht könnte dazu beitragen, den Respekt vor den Rechtspflegern und ihr Ansehen bei der Amtsausübung zu wahren.
Ja, also erstmal, ich stocke dabei, dass man ausgerechnet im Sommer so einen Vorschlag aufbringt, weil ich denke noch mit Schrecken an meine Sitzungsvertretung im Referendariat, wenn man in dieser Robe da in einem heißen, überhitzten Gerichtssaal mit schlechter oder keiner Klimatisierung steht, dann wünscht man sich, glaube ich, eher keine Robe tragen zu müssen. So auch manche Anwälte, ne, die sind ja auch mitunter, haben ja dagegen agitiert, würde ich was sagen. Also die haben ja gar nicht alle den Wunsch, weiterhin Robe tragen zu müssen auch. Es gibt ja auch so eine Pflicht, Robe zu tragen. Mhm. 2019 gab es einen Antrag bei der Satzungsversammlung der Bundesrechtsanwaltskammer auf Abschaffung der Robenpflicht. Der ist gescheitert allerdings, denn Paragraph 20 der BORA schreibt ja vor, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte tragen vor Gericht als Berufstracht die Robe, soweit das üblich ist. Eine Berufspflicht zum Erscheinen in Robe besteht nur beim Amtsgericht in Zivilsachen nicht.
Mhm. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergeht. Aber Rechtspfleger in Baden-Württemberg haben ja das schon durchbekommen. Und sie haben auch damit argumentiert, die Robe zeuge von Unparteilichkeit und Objektivität und zeigt den Bürgern einmal mehr, dass RechtspflegerInnen wie auch die Richter nur an Recht und Gesetz gebunden sind. Ich kann dem nicht so ganz folgen, aber ehrlich gesagt habe ich auch ein bisschen den Eindruck, es geht auch hier darum, ein bisschen Glamour in diesen Berufsstand zu bringen und den attraktiver zu machen, denn auch die haben natürlich wieder mit Fachkräftemangel zu kämpfen.
Ja, und ich als persönliche Note, ich finde es auch irgendwie schön. Ich finde es, also es gehört ja auch so ein bisschen irgendwie dazu und ich kann auch verstehen, dass man, wenn man das nicht hat, dass man das auch möchte, und weil Rechtspfleger natürlich auch eine ganz wichtige Stütze in der Justiz sind und wenn das so als Amtstracht mit einer gewissen Würde verknüpft ist, warum nicht? Ich habe dann noch ein bisschen gestockt, als ich da über diese Nachricht gelesen habe. Das ist Peak Deutschland, würde ich sagen. Der Bund der Steuerzahler NRW hat sich nämlich auch dazu zu Wort gemeldet und wies darauf hin.
Zum Glück.
Ja, zum Glück. Also darauf haben ja auch alle gewartet, dass natürlich okay sei, aber nur dann, wenn die Richterinnen und Richter und die Staatsanwältinnen und Staatsanwälte ihre Roben, also die zahlen die ja aus eigener Tasche und wenn das eben die Rechtspflegerinnen und Rechtspfleger auch machen müssten. Zitat, ob das Tragen einer Robe bei Rechtspflegern sinnvoll ist, wollen wir nicht beurteilen, sagte eine Sprecherin. Ja gut, okay, da wäre man vielleicht auch nicht ganz qualifiziert für als Bund der Steuerzahler. Aber das lasse ich einfach mal so stehen, diesen Einwurf da.
Ich frage mich nur gerade, dürfte dann so ein Rechtspfleger mit Robe auf dem Instagram-Kanal auftauchen oder wäre das dann mit der Berufswürde nicht vereinbar? Und wenn er dann noch einen Hut auf hat und einen Hund auf dem Schoß, wir wissen das nicht. Wie auch immer, Max, das hat mir ganz großen Spaß gemacht. Wir sind am Ende unserer kleinen Sendung angelangt. Du hörst es, die Musik ist da. Das war's. Wir wünschen euch frohe Pfingsten. Wenn ihr empört seid oder gelangweilt oder begeistert, schreibt uns gerechtigkeit-loseblatt@njw.de. Ja, Max, wie fandst du's?
Ich fand's super. Also Alternative für Pia zu sein, macht Spaß.
Sehr schön. Nichts anderes habe ich jetzt erwartet. Und weil Pia nicht da ist, sage ich jetzt das, was sie immer sagt. Bleibt uns gewogen.
Ciao.